Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ja, hallo liebe Huffis. Neue Woche, neue Folge. Wir haben es euch ja versprochen. Die erste von drei Beauty-Only-Folgen. Und die erste Folge startet quasi gleich mit einem Knall. Ihr habt es mitbekommen, Tiger verunglückt mit dem Auto, überschlägt sich, blieb zum Glück, soweit man weiß, unverletzt, sagt allerdings das Masters ab, was bei all den Bildern, die man sehen konnte, jetzt nicht wirklich überraschend war. Und was hat das für Folgen? Oder was waren eventuell die Gründe? Da werde ich heute ja nochmal direkt so ein bisschen drauf eingehen. Hinzu kommt der Überraschungssieg auf der PGA-Tour. Gary Woodland nach langer Leidenszeit zurück im Winner's Circle und somit auch nächste Woche oder in der kommenden Woche beim Masters mit am Start. Wie kam es zu dem Erfolg? Was war ja die Erfolgsformel letztendlich für Gary Woodland? Und was will er allen mit so auf den Weg geben? Das werden wir in den kommenden gut 30 bis 40 Minuten mal genauer unter die Lupe nehmen. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch trotzdem nur mit mir wirklich Spaß in der Folge habt und lasst euch doch ein wenig überraschen. Also, gehen wir doch gemeinsam mal an den ersten Abschlag.
Am Abschlag.
Vorneweg, ich denke mal, es war für jeden Golffan nicht eine leichte Story zu verfolgen. Breaking News kam es am Freitagabend auf meinem Telefon. Ich saß da in einer Show und habe dann erstmal nicht schlecht geguckt, denn Tiger Woods mit Autounfall schon wieder. Ich dachte mir so, huch, das letzte Mal, ich kann mich noch genau dran erinnern, 21, wo ich da gewesen bin, da hatte er nämlich auch diesen schweren Autounfall in Los Angeles und diesmal ereignete sich das Ganze in Jupiter, quasi in der Nachbarschaft. Und was war da eigentlich los? Ja, Tiger Woods, Autounfall, Überschlag, Polizei, 0,0 beim Alkoholtest, trotzdem Festnahme und 8 Stunden in Gewahrsam. Ja, das wirft natürlich wieder einige Fragen auf. Und ich denke mal, dass letztendlich nicht alle auch gelöst werden, denn eins ist wieder klar, Schlagzeilen ohne Ende und die hatten diesmal wieder einmal nichts mit Golf zu tun, sondern eher mit Tigers wirklichen Driving Skills. Und während man sich damit beschäftigt, passierte am gleichen Wochenende infolgedessen nämlich noch etwas, das ja schon fast auch ein medizinisches Wunder ist, denn nach einer erfolgreichen Kopf-OP, nachdem er sich ja der Presse auch geöffnet hat und davon sprach, wie es infolge dieser Kopf-OP ihm wirklich erging, siegte Gary Woodland letztendlich souverän mit Abstand die Texas Children Houston Open vor Nicolai Højgaard. Und Minbo Lee mit 5 Schlägen, wirklich souverän. Und das nach über 1000 Tagen wieder ein PGA-Tour-Turnier. Denn während bei Tiger so alles stillsteht, steht plötzlich jemand ganz oben, von dem man es vielleicht nicht mehr erwartet.
Paar 4, Tourgeflüster.
Ich habe es schon gesagt. Gary Woodland gewinnt auf der PGA-Tour die Houston Open und gewinnt diese mit 5 Schlägen Vorsprung. Und das allein wäre schon eine, ja, ich würde schon sagen, Wunderstory. Aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann, ja, dann wird es eigentlich noch besonderer. Denn vor knapp 2,5 Jahren sitzt Woodland beim Arzt und die Diagnose war wahrscheinlich für viele Profisportler die Ende der Karriere, denn es wurde klar, dass er eine Läsion im Gehirn hatte. Plötzlich geht es nicht mehr nur um den Score, um den Kampf ums Paar, sondern bei Gary Woodland ging es auf einmal um viel mehr, denn um das eigene Leben. Wie er berichtete, hatte er Angstzustände, er hatte Probleme mit Erinnerungen, er wusste nicht, ob er überhaupt wieder Golf spielen kann. Die Abläufe auf dem Platz schilderte er quasi nur, ja, es waren Automatismen, ja, er hat immer wieder das getan, was er jahrelang gemacht hat, aber ohne große Emotion, ja, er wusste auch gar nicht oft, woher das eigentlich kam. Und dann kommt der Moment, in dem sich alles für ihn ändert und den sich eigentlich niemand wünscht, ja, eine Operation am Kopf, am Gehirn. Und er erzählt später, dass er sogar schon Briefe an seine Familie geschrieben hat, falls diese OP jetzt nichts wird. Aber, wie wir alle wissen, gelingt diese OP und es wird wieder alles gut. Und damit beginnt eigentlich erst die Geschichte nach der Geschichte. Die Geschichte nach der Kopfoperation, zurück der Kampf in den Profisport. Denn danach beginnt etwas, worüber im Sport viel zu selten gesprochen wird. Der Kampf im Kopf. Und wie wir alle wissen, ist ja Golf eigentlich, oder wird Golf, wie man so schön sagt, zwischen den Ohren gespielt. Und Gary Woodland ist da jetzt der lebende Beweis, dass der Kampf im Kopf gewonnen werden kann. In dem Fall doppelt. Nicht nur diese Krankheit oder diese Erkrankung zu besiegen, sondern auch seinen Kampf zurück in den Sport für sich wieder zu gewinnen. Und er berichtet trotzdem davon, dass er posttraumatische Belastungsstörungen hatte. Er hatte Angst. Momente auf dem Golfplatz, in denen plötzlich alles wieder hochkam. So schildert er es in einem Interview im Wall Street Journal. Und jetzt spult man das Ganze einfach mal ganz schnell vor, ja, zum letzten Wochenende. Die Finalrunde in Houston. Woodland führt, dicht gefolgt von Højgaard, dann schon eine etwas größere Lücke zum Verfolgerfeld, in der es wahrhaftig nur Jack Knapp wirklich so geschafft hat, ein Fabelscore von 8 unter Par ins Clubhaus zu bringen. Der Rest struggelte so etwas und konnte daher nicht wirklich von Beginn an Druck auf Woodland ausüben. Und da merkt man schnell, das war seine Woche, ja, sein Wochenende. Woodland diktierte das Turnier vom Tee to Green und besonders auf dem Grün mit dem Putter machte er 8 Schläge aufs Feld gut. Ja, und das sind natürlich dann in dieser Leistungsdichte Welten, die dann dafür sorgen, dass er dieses Turnier wirklich gewinnen kann. Und alleine schon beim Gucken merkte man, wie die Emotion in ihm da hochkam. Ja, also es waren Gänsehautmomente, wo er dann schon so nach der 16, 17, er hatte 4, 5 Schläge Vorsprung. Und man hat gemerkt, dass er da doch auch ein bisschen unsicher wurde und immer an den Rand geguckt hat, ob er vertraute Gesichter vielleicht dort findet, denn seine Familie war mit vor Ort. Und das Ganze explodierte eigentlich auf dem Weg zum 18. Grün, als sein Flightpartner Minbo Lee sich sogar etwas fallen ließ und am 18. Grün alle Fans nochmal so ein bisschen gepusht hat. Und wo schon klar war, dass Woodland dieses Turnier gewinnt. Und da hat man schon gesehen, er musste da wirklich mit sich kämpfen und die Tränen zurückhalten. Und das war schon beeindruckend, auch wie er dann auch noch am letzten Loch dieses Up and Down gespielt hat und somit das Turnier bei 21 unter Par für sich entscheiden konnte. Und 5 Schläge im Endeffekt vorne, das ist beeindruckend. Und ja, sein erster Sieg seit 2019, ich habe es schon gesagt, bei den US Open. Und dann natürlich, nachdem er den Putt gelocht hat und seine Frau ihn in die Arme gerannt ist, schossen ihm natürlich die Tränen. Er hat nicht nur letztendlich das Turnier in diesem Moment gewonnen, sondern er hat dort bewiesen, dass man auch nach so etwas erfolgreich wieder zurückkommen kann. Und ein Satz steht eigentlich aus dem Interview danach so wirklich heraus, und das ist einfach just keep fighting, ja, niemals aufgeben, immer weitermachen. Und das hat er eindrucksvoll gezeigt, meiner Meinung nach. Und genau in diesem Moment wird da eigentlich dieser Kontrast nochmal brutal deutlich. Ja, auf der einen Seite das Wochenende für einen, der einen emotionalen Höhepunkt seiner Karriere feiern kann, ja, quasi auch wieder diese Comeback-Story, die der Sport immer nur so schreiben kann. Und auf der anderen Seite dann eben das, was da mit Tiger passiert, wo dieser Gary Woodland-Sieg fast schon wieder so ein bisschen untergegangen ist. Wieder ein Unfall, wieder diese Fragezeichen, und seit gestern Abend ja auch ganz offiziell, er wird nicht beim Masters antreten. Ja, also das wäre natürlich auch ein Wunder gewesen bei diesem medialen Echo, bei den Details, die da jetzt rausgekommen sind. Wir werden jetzt einfach nur grob dabei bleiben, was die Fakten erstmal so sind. Ja, es war kein Alkohol im Spiel, aber wahrscheinlich irgendwelche Medikamente. Und eins ist klar, bei all den Krankheiten, Verletzungen, Operationen, dass Tiger wahrscheinlich tagsüber nicht mehr ohne irgendeine medikamentöse Einstellung stattfinden kann, sollte jedem klar sein, bei dem, was er noch leisten möchte. Weiß man gar nicht, was alles auf dem Körper noch so einwirkt. Und dass dann halt auch Medikamente im Spiel sind, die diese Schmerzen wahrscheinlich regulieren und runterdrücken, ausdrücken sollen, dass es da eventuell auch Einflüsse gibt in Reaktionen, in eventuell vielleicht sogar Schwindelanfälle. Das ist natürlich, alles Spekulation, aber würde mich persönlich nicht wundern. Und die eine Geschichte, Gary Woodland ist Hoffnung, ja, was alles passieren kann. Und die andere ist leider auch fürs Masters, worauf man sich natürlich jetzt immer noch freut, aber eher Stillstand, wenn nicht sogar Rückschritt. Denn wir alle wissen, ein Major ohne Tiger ist ja immer wieder doch was anderes. Denn ich glaube vor allen Dingen für Augusta, dass diese Tiger Raws, wenn er da etwas Besonderes hinzaubern konnte, was in den meisten Fällen oft nur Tiger geschafft hat, dann sind da andere Raws, die auch beim Fernsehen rübergekommen sind, als bei irgendein anderen Spieler. Ja, und wie sieht's jetzt eigentlich aus für Tiger für die Zukunft? Gibt's da noch ein Comeback? Er hat sich jetzt erstmal komplett rausgezogen. Er will die Sachen erstmal klären, er will gesund werden, er will, ja, glaube ich, auch private Konsequenzen erklären, die es da eventuell gibt. Und das ist natürlich auch alles Spekulation, aber da kann man nur hoffen, dass es vielleicht doch noch irgendwann den Moment gibt, die Hoffnung habe ich zumindest, dass man einfach Tiger nochmal spielen sieht. Gibt es da überhaupt vielleicht noch ein Comeback? Aus meiner Sicht, diese TGL-Sachen sind jetzt für mich nicht relevant, wenn die da indoor auf diese komischen Lava-Landschaften und sowas da Golf spielen, das kickt mich halt null. Ich will ihn halt tatsächlich über die Fairways sehen, laufen sehen, und das wäre halt etwas Besonderes wieder. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass er fit wird, denn letztendlich bleibt es so, er ist und bleibt auch ein Mensch, und da kann man nur hoffen, dass er wieder gesund wird. Ja, und nach dem PGA Tour News rund um Tiger und Gary Woodland kommen wir jetzt aber mal wieder zu unserem Spiel und in unserer Rubrik mehr Brutto vom Netto gehen wir heute nochmal ein bisschen auf die Range-Arbeit ein. Also, come on, wir wechseln rüber zur Range.
You wanna reach that top, yeah? Par 5. Mehr Netto vom Brutto.
Denn nachdem der lange Winter ja jetzt wirklich so langsam vorbei ist und die Temperaturen wieder mehr Golf auch zulassen, glaube ich, ist es für jeden nochmal gut und wichtig, so ein Reset und Neustart nach dieser langen Wintersaison auch auf der Range wieder zu haben. Und da habe ich mal in meinem Übungs- und Drill-Repertoire so ein bisschen durchgeblättert und geschaut, was bietet sich eigentlich an, um nach einer langen Wintersession sozusagen erstmal wieder zu gucken, was dann eigentlich mein Schwung im Winter so gemacht hat, wenn ich nicht die Zeit genutzt habe, auch im Winter mal Indoor zu trainieren oder vielleicht auch nicht die Chance hatte, Indoor irgendwo zu trainieren. Denn das Wichtigste ist jetzt natürlich, dass ich auch nicht mehr diese Zwiebelschicht-Technik bei den Klamotten habe, sondern auch langsam wieder in meinen Golfklamotten auf der Range stehe und vielleicht sogar schon von der einen oder anderen Rasenfläche wieder Bälle schlagen kann. Ich fange zuerst mal mit einem Tempo-Reset an. Dabei geht es um einen Halbschwung-Drill, der zu jeder Übung mit kurzen Chips und Pitches so Stück für Stück aufgebaut wird. Das heißt, ich hau nicht direkt ein volles 7er oder 6er Eisen oder einen Driver, sondern ich näher mich erst einmal den Distanzen wieder an, um zu gucken, wie ich den Ball überhaupt treffe. Und da werde ich peu à peu in Dreier-Serien immer etwas länger. Ja, erst kurz Chips, gefolgt von kurzen bis mittleren Pitches und dann erst langsam, vielleicht mit dem Eisen 9, mit dem Eisen 8, in die ersten vollen Schläge. Was ist beim Tempo-Reset-Drill erst einmal wichtig? Nach einer längeren Pause, die für den einen vielleicht sogar schon so gute 4-5 Monate war, geht es jetzt erstmal darum, zu gucken, wie sich mein Timing auf der Range mit dem Golfschläger wieder aufzeigt. Und da ist es für mich wichtig, dass ich nach dem Chippen und Pitchen, das überspringen wir jetzt quasi, erst einmal gucken, wie ist meine Wiederholbarkeit eigentlich von meinen Schwüngen. Na, wenn ich da schon grundlegend ein Thema habe, dann weiß ich natürlich vornherein, woran ich zu arbeiten habe. Aber ich nehme mir dafür so ein 8er oder 7er Eisen und mache dann im Grunde erst einmal nur den John Rahm. Ja, also ich hole gefühlt nur halb aus, halte an, simuliere den Schwung runter in den Impact und konzentriere mich vor allem erst einmal nur auf meine Finish-Position. Denn ein Golfschwung wird nicht im Backswing gespielt, sondern mein Golfschwung wird letztendlich auch im Finish gespielt. Und umso wichtiger ist es, ein sauberes Finish zu haben, um die Bewegung auch abzuschließen. Denn die Golfbewegung ist auch Muscle Memory für den Kopf und für den Körper. Und die ist immer erst beendet, wenn ich im Finish anhalte und nicht wie wenn ich sehe, sehr oft, dass die meisten Leute immer nur im Backswing irgendeinen Drill haben und nach vorne letztendlich unsauber werden. Auf was ist es zu achten? Ich schwinge bewusst erstmal nur bis zur Hüfte zurück, also so John Rahm-esque mäßig. Und auch im Finish gehe ich nur bis ungefähr Brusthöhe. Ja, also dieses 9 bis 3, 3 bis 9, je nachdem, wie es jeder so sieht, als Halbschwung mit dem Fokus auf einem ruhigen Rhythmus, sauberes Tempo und einen sicheren Treffmoment, der, wenn möglich, immer wieder den Boden an der gleichen Stelle zu treffen. Ja, also natürlich, da gibt es auch unterschiedliche Schwungphilosophien, die es nicht einfach macht, den Boden immer an der gleichen Stelle zu treffen. Aber unser Ziel muss es sein, du trainierst Timing und den Ballkontakt, ohne dich jetzt erstmal von vornherein mit voller Power da wirklich durchzureißen. Und kleiner Tipp, wer die Tour Tempo App nicht hat, das ist eine Tempo App, die quasi wie so ein Metrometer so einen Takt vorgibt, dann kannst du auch leicht im Kopf mitzählen, ja, also 1, 2, bumm, 1, 2, bumm, ja, also dass man dann für sich selber so einen Rhythmus findet. Als Tipp dafür ist dann auch noch, jeder Mensch hat ja eine Eigenfrequenz, sowohl beim Laufen, beim Sprechen, als auch in der ja, normalen Körperbewegung. Und als Tipp gebe ich dort, dass man einfach locker läuft, so wie man normal läuft. Nicht schnell, nicht langsam, sondern so, wie man normal unterwegs ist. Und dann einfach im Kopf mitzählt, die Schritte, die man macht. Ja, dieses links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und das ist dann auch eine Übung für die Range, um dieses Tempo, was ich zu Fuß ganz natürlich habe, vielleicht auch auf meinen Gauchschwung übertragen soll. Denn das ist dann eine natürliche Bewegung, die ich habe. So, das wäre mein erster Tempo-Reset-Drill auf der Range, wenn ich die Tage vielleicht dazu Zeit finde. Wir kommen zum zweiten Kontrollpunkt nach dem Winter, der im ersten Drill quasi schon mit inbegriffen war, und zwar ist es die Treffpunktkontrolle. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das Ganze für mich aufbaue. Entweder gehe ich dafür in einen Bunker, der in jeder Übungsanlage vorhanden ist. Auf manchen Ranges hat man ja sogar auch Fairway-Bunker an der Driving Range. Da mache ich mir entweder eine Linie auf dem Boden und versuche dann eben immer wieder an der gleichen Stelle in den Boden mit dem Schläger anzukommen, was mir dann aufzeigt, an welcher Stelle ich letztendlich den Boden treffe. Ja, wenn ich da variiere, mal zu früh, mal zu spät, dann weiß ich, dass das auf jeden Fall ein Hauptthema in den kommenden Trainingssessions für mich sein muss. Und ich kann mir auch diese Linie mit einem Alignment Stick oder so in den Rasen ritzen, wenn ich aktuell noch auf Abschlagmatten trainiere, bekommt man überall ein Stück Kreide. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Kann ich mir auch eine Linie auf der Matte ziehen und auch das dauert dann sozusagen simulieren, um zu gucken, wo mein Schläger nach unten kommt. Und unser Ziel muss es dort wieder sein, dass wenn du den Low Point sozusagen kontrollieren kannst, du auch kontrollieren kannst, wie du die Interaction zwischen Schlägerkopf, Ball und Boden hast. Diese drei Komponente sind natürlich sehr wichtig, um den Ball sauber zu transportieren. Und dieser Drill ist dazu da, dass du mit dem Wissen, wo dein Lowpoint ist, zuerst den Ball triffst und dann eben erst den Boden, was einen sauberen Ballkontakt ausmacht und eben nicht den Ball ständig zu fett triffst, beziehungsweise vielleicht du den Ball zu weit im Stand, zu weit vorne hast. Du dadurch dann so ein bisschen auch die Schläger Physik manipulierst indirekt und keinen sauberen Treffer hinbekommst. Ganz einfach. Man kann auch wie so ein Gate sich bauen aus Holztees. Man kann ein Tee vor dem Ball stecken. Auf jeden Fall irgendwas Optisches, was es dir optisch darstellt, wie du die Interaktion mit dem Schläger und dem Boden hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich die Hauptaufgabe bei jedem Ball Treffer mit dem Eisen, wir haben hier immer noch ein kurzes bis mittleres Eisen, ist, dass wir letztendlich einen sauberen Ballkontakt hinbekommen. Und wenn wir dann da einen sauberen Ballkontakt hinbekommen, wissen wir natürlich, fliegt der Ball deutlich besser. Und das ist der Fokus dieses Drills. Ist es auch in einem normalen bis angenehmen Tempo zu arbeiten? Denn dann wird dann auffallen, wenn ich einen ruhigen Schwung oder ein ruhiges Tempo an den Tag lege und einen sauberen Ballkontakt produzieren kann, werde ich auf einmal Distanzen schlagen, die ich vorher vielleicht mit einem Vogel wilden ausholen und durchhauen, aber unsaubere Treffer niemals erreichen konnte. Und darum geht es einfach bei diesem Drill. Den mag ich sehr gerne. Den mache ich, wenn dann, aus dem Fairway-Bunker. Eben mit diesem Alignment-Drill, mit dem Sand vorher komplett ohne Bälle, dass ich mir da wie so Sandboxen reinmale und diese dann quasi rausschlagen muss, und gefolgt von einer kurzen Serie mit dem Ball, um dann halt auch wirklich den Boden immer an der gleichen Stelle wieder zu treffen. Und der dritte Drill ist dann so ein Zielfokus-Drill. Und darum geht's dann halt einfach, dass ich dann jetzt letztendlich nicht anfange, einfach nur blind Bälle zu kloppen, sondern halt auch mich auf das Training zu fokussieren, damit ich eben da auch was letztendlich mitnehmen kann. Es ist dann Arbeiten zu einem klaren Ziel auf der Range. Ich suche mir klare Ziele. Oftmals sind ja Fahnen gesteckt oder es stehen Schilder oder andere Markierungen, Holzpfähle. Dann baue ich mir eine Trainingsstation ebenso auf, die auch die komplette Pre-Shot-Routine mit inbegriffen hat. Denn mein klares Ziel ist es jetzt, einen klaren Golfschlag auszuführen. Und dieser Golfschlag sieht vor, dass ich da quasi schon platznah bin. Ja, das klare Ziel ist es ja jetzt, den Ball von der Plattform A zur Plattform B zu transportieren. Genau das, was auf dem Platz auch gewollt ist. Und dabei geht es wieder um die Kontrolle, um den sauberen Treffer und zu versuchen, das Ziel zu treffen. Ja, dabei kann ich auch mal ein 6er oder 5er Eisen nehmen, etwas länger werden, wenn ich mir ein etwas längeres Ziel suche. Und dabei sollte dann auch relativ schnell wieder klar sein, dass eben Distanz eben nicht alles ist. Ja, wenn ich halt Problem habe, den Ball eine gewisse Distanz zu schlagen, haben wir die Möglichkeit, einen Schläger mehr zu nehmen. Dann sollte ich diese Distanz schaffen und das ist das A und O. Wenn du strukturiert an die Sache jetzt wieder rangehst im Frühjahr, dann sorgt diese Struktur von dem Training dazu, dass ich dann halt auch diese Struktur auf dem Platz hinbekomme und somit den Ball besser, weiter und sauberer transportieren kann. Und das ist das A und O. Das Ziel dieser Dreierreihe ist jetzt letztendlich für uns, Struktur in unser Training reinzubringen, eine Spielsituation uns zu schaffen, eben uns nicht nur auf die Technik zu konzentrieren, sondern so einen Aufbau zu haben, langsam und konzentriert an den vollen Schwung herangehen, dass ich am Ende auch zielorientiert bin. Und das ist letztendlich das A und O und sorgt dann hoffentlich bei euch auch wieder für bessere Golftreffer und viel mehr Spaß beim Spielen auf dem Platz. Ja, und das zum Abschluss unserer Folge. Ich hoffe, euch haben die knapp 30 Minuten, sind jetzt geworden, trotzdem gefallen. Mir hat Spaß gemacht und nächste Woche tauchen wir noch tiefer in Augusta National ein. Wir werden nochmal einen Blick auf die entscheidenden Spielbahnen werfen. Wer kommt jetzt letztendlich wirklich mit der besten Form an? Und gibt es vielleicht da den einen oder anderen Geheimtipp, den man ins Spiel bringen könnte, wenn man irgendwo eine Tipprunde hat? Seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Also bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.